Also ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich komme quasi zu der Alma Mater zurück. Die Kante ist da gar nicht weiter weg. Und ich bin 4 Jahre hier in die Kante gegangen. Und von dort her ist Aarau ein bisschen auch meine Heimat. Und in dem Sinne habe ich mich ganz speziell gefreut, hierher zu kommen. Und jetzt in den Raum, also die Räumlichkeiten, wo die Hotel ja erst seit Neuem ist. Vielleicht zuerst noch ein bisschen zu meiner Geschichte im Kanton Aargau. Ich bin 80 bin ich aus Amerika zurückgekommen in den Kanton Aargau, in meinem Heimatkanton, als wo ich aufgewachsen bin, und habe dann 20 Jahre lang im sozialpsychiatrischen Dienst geschafft. Wir haben damals hat der Aargauische Alkoholfürsorgeverein gegeben, und die haben alle noch müssen in einer, wie sagt man was, in einer Blauen Kreuz, also in einer Organisation, in einer abstinenten Organisation müssen sein. Und wir haben dann probiert, den ganzen Verein habe ich probiert, ein bisschen zu professionalisieren. Wir haben Supervisionen gemacht mit den Beratern und haben dann den Namen umbenannt. Das Fürsorgeverein war nicht so ein guter Name. Und dann haben wir den Namen gewählt AVS, das heisst Aargauischer Verein Sucht. Unterdessen hat er nochmal den Namen geändert in AGS, Aargauische Gesellschaft Sucht, glaube ich. Also ich habe die Suchtpolitik im Aargau von Anfang an eigentlich begleitet. Die erste Suchtberatungsstelle war das Kontakt in Bruck, also der Nähe von Windisch. Das hat zu unserem Dienst gehört, damals zum sozialpsychiatrischen Dienst. Und ich habe dann die Stelle wieder reprivatisiert. Das heisst, ich habe sie zurück, also zurückgegeben, dort war sie nie gewesen, aber ich habe sie an AVS damals gegeben. Und in dem Sinn gibt es jetzt im ganzen Kanton Aargau, haben wir in allen Regionen, gibt es Suchtberatungsstellen. Ich habe, zu selber Zeit ist ganz viel gesagt worden über Drogensucht, und auf jeder Frontseite ist die Drogensucht behandelt worden. Und in dem Sinne habe ich die Suchtpolitik im Aargau geprägt oder mitbegleitet. Zusammen mit dem Brischwiller, mit dem ersten Berater von Kontakt, also von Bruck, haben wir dann auch den Antrag gestellt, dass wir Präventionsstelle bekommen. Und ich habe heute so viel gehört von Ihnen, dass die Präventionsstelle noch immer vom Kanton bezahlt wird. Ich bin im Alkoholverteilungs- Komitee gewesen, wo wir dann dort der Alkoholzentelverteilungskommission, wo wir das Geld verteilt haben. Das hat jetzt alles geändert. Ich bin natürlich im sozialpsychiatrischen Dienst, habe ich die Sozialpsychiatrie vertreten, habe das 20 Jahre dann geleitet als leitende Ärztin, und mein Herz ist verbunden mit der Sozialpsychiatrie. Und in dem Sinne, jetzt komme ich zur HOTA. Die HOTA macht aufsuchende Familienarbeit, und das haben wir damals im sozialpsychiatrischen Dienst schon gemacht. Und in dem Sinne habe ich das sehr begrüßt, dass das die HOTA jetzt auch wieder macht. Also das war eigentlich eine Weiterführung von der sozialpsychiatrischen Welle, die unterdessen so ein bisschen untergegangen ist in der offiziellen Psychiatrie. Und in dem Sinne freut es mich natürlich enorm, dass ich heute Abend hier auch im Namen von der HOTA einen Vortrag davon. Ich habe das Thema selber so gewählt. Ich habe gesagt, von der Sucht zurück zum Genuss. Und in der Regel gehört man bei den Suchtleuten, der Genuss kann schlussendlich zu einer Sucht führen. Und als Suchttherapeutin, ich habe natürlich viele Süchtige therapiert, Alkoholsüchtige, Drogensüchtige, sage ich, umgekehrt, wir müssen eigentlich von der Sucht wieder zurückkommen zum ganz normalen Geniessen. Und ich hoffe, wir können das heute Abend auch miteinander praktizieren. Der Mensch, also unsere Gesellschaft ist sehr schnelllebig, und wir versuchen, alle Prozesse zu optimieren. Es wird überall vom Rendieren geredet, natürlich auch im Gesundheitswesen. Was nicht immer heisst, dass es dann billiger wird, aber man redet davon. Es wird alles beschleunigt. Ich sage aber, der Mensch ist kein Roboter, er ist auch kein Computer. Also heutzutage vergleichen wir den Mensch immer mit der künstlichen Intelligenz. Und wir warten darauf, bis uns der Computer überholt hat. Und ich sagte, ich kann es nie überholen, in gewissen Sachen schon, im schnellen Rechnen schon, aber in der Kreativität nicht und im Lernen auch nicht. Und in dem Sinn, wenn ich sage, der Mensch ist keine Maschine und auch kein Computer, der Mensch braucht immer wieder Erholungszeiten. Und wir reden von Anspannung und dann wieder Entspannung. Jetzt eine Maschine kann man die ganze Nacht überall laufen lassen, Computer auch, und wenn man genügend Speicher hat, dann kann man noch mehr damit machen. Wir brauchen Erholungsphasen. Aber die Erholungsphasen sind auch kreativ und es ist wichtig, dass wir uns die immer wieder aneignen. In der heutigen Zeit hat der Mensch oft keine Zeit mehr, um sich zu erholen. Oder man geht dann ins Fitness und geht dort nochmal leisten. Oder man geht joggen und auch wieder leisten. Also wir sind sehr, sehr stark geprägt von der Leistungsgesellschaft. Als Entspannung braucht man dann eine schnelle Entspannung. Und die schnelle Entspannung ist ein Drink am Abend, das macht der Manager. Und die Jugendlichen sagen, ich muss kiffen, dann kann ich chillen. Und ohne, dass ich irgendeine Substanz zu mir nehme, kann ich nicht chillen. Also, da bin ich nicht modern. Und alle die Wörter, die kommen dann in der Sprache wieder. Und ja, das wird quasi vergewohnt. Und dort ist dann, dass die Gewohnheit schlussendlich zur Sucht werden kann. Aber die Gewohnheit ist von mir aus schon nicht mehr normal, also nicht mehr natürlich. Also das ist schon ein künstliches Entspannen. Wenn ich Kiffen brauche, um mich zu entspannen, dann ist das künstlich. Wenn ich nicht natürlich entspannen kann, wenn ich als Manager muss 3 Whisky abschütten und noch Rotwein und weiss ich was alles, dann kann ich nicht natürlich entspannen. Und eigentlich könnten wir ganz natürlich entspannen und dann auch geniessen. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück, was ist denn eigentlich eine Suchtkrankheit? Und ich erinnere mich an viele Konferenzen und Vorträge, wo man dann immer darüber diskutiert hat, was ist das eigentlich? Und ich sage, die Suchtkrankheit ist eine Verhaltenskrankheit. Das heisst, bei allen Suchtkrankheiten ist Verhalten mit dabei. Also man trinkt zu viel Alkohol, man nimmt Drogen, man nimmt Ecstasy, also man konsumiert etwas, das nicht sehr gesund ist, das gesundheitsschädigend ist. Oder wenn man magersüchtig ist, man macht etwas nicht, was man sagt. Also man isst nicht, man fastet, es ist immer ein Verhalten dabei. Und sobald das Verhalten dabei ist, denken Therapeuten, und ich habe viele angetroffen, ich habe viele supervidiert, und der normale Mensch denkt dann, das können wir doch eigentlich ändern. Man müsste ja das nur nicht machen. Mhm. Also man müsste nur nicht trinken, man müsste nur nicht die Tabletten schlucken, man müsste nur nicht Drogen nehmen. Bei der Magersucht denkt man, man müsste eigentlich nur essen. Das ist doch einfach, das kann man doch. Aber nein. Es ist eben die Verhaltenskrankheit und an das Verhalten kommt man nicht so gut an. Und wenn man jetzt schaut, was hat denn das Verhalten für eine Funktion bei dem betreffenden Mensch, dann sage ich, Suchtverhalten ist eigentlich wie eine Zwangskrankheit. Das heisst, man macht etwas, man weiss genau mental, das ist schlecht, ich setze es eigentlich nicht und dann x Leute gesagt, man soll es nicht machen, man macht es trotzdem. Also man kann das Verhalten wie nicht stoppen. Das ist das Gleiche bei der Zwangskrankheit. Man hat eigentlich seinen Herd abgestellt, aber man geht x-mal wieder kontrollieren, ob man nicht abgestellt hat und geht wieder zurück. Man denkt, ich habe nicht abgeschlossen, man geht wieder zurück. Also man macht Handlungen, die eigentlich unsinnig sind, wo man vom Kopf her, vom Intellekt her weiss, das braucht es eigentlich nicht und dennoch macht man es. Und wenn man es nicht macht, dann steht man fürchterlich unter Stress. Man meint, man stirbt, wenn man nicht die Handlung machen kann. Und die Handlung die hat immer zur Wirkung Stressabbau, Entspannung, also kurzfristig natürlich, Entlastung. Aber die Entlastung hält nicht lange an. Also man muss es immer wiederholen. Man kann das im Hirn erklären, da gibt es dann so einen Teufelskreis im limbischen System, wo man nicht daraus rauskommt. In dem Sinn läuft Suchtkranke im Hirn ab, also der Teufelskreis, der im Hirn läuft. Und man weiß jetzt immer mehr über das Hirn. Im Hirn hat es gewisse Belohnungszentren. Also Zentren, wo einem ein gutes Gefühl gibt. Und wenn man die stimuliert, dann fühlt man sich wohl. Und in dem Moment, wo man da die Zwangshandlung macht, dann fühlt man sich wieder wohl. Und man meint, wenn man sie nicht macht, dann fühlt man sich, also dann geht es einem nicht gut. In dem Sinn sage ich, Suchtverhalten ist Befriedigungsverhalten. Also es greift ein im Hirn, dort wo es dann ein Wohlgefühl gibt. Es stimuliert das Befriedigungsverhalten. Normalerweise haben wir viele Aktionen, mit denen wir uns befriedigen können. Wir können essen. Ich habe heute ein gutes Lachsbrötchen gehabt. Wir können trinken. Süßmarsch, nicht Alkohol. Aber es ist trotzdem gut. Wir können ein gutes Gespräch miteinander haben. Wir können Musik hören. Wir können ein Buch lesen. Wir können eine sportliche Leistung machen. Einen Berggipfel erobern und dann stolz sein auf unsere Leistung. Wir können beruflich etwas leisten. Wir können heiraten, wir können Sex haben, wir können ganz viele Sachen machen und das gibt uns alles ein gutes Gefühl. Im Augenblick, wo die verschiedenen Befriedigungsverhalten nicht mehr funktionieren oder nicht genug funktionieren, dann weicht man aus auf so künstliche Suchtverhalten. Und schlussendlich verdrängt Suchtverhalten alle anderen Befriedigungsverhalten. Und wenn man zum Saint-Exupéry geht, zum Petit Prince, dann sagt er, je bois pour oublier que je bois. Also ich trinke, damit ich vergesse, dass ich trinke. Und Jugendliche haben damals gesagt, ich nehme Drogen, damit ich nicht merke, wie die Eltern verrückt sind auf mich. Und wenn ich heimkomme und sie schimpfen mit mir, dann gehe ich gerade wieder raus und Drogen nehmen. Denn ich will ja das nicht spüren. Also sie haben nicht mehr Möglichkeiten, um ein gutes Gefühl zu bekommen, sondern man steigt in einen negativen Teufelskreis ein und man beschäftigt sich nur noch schlussendlich mit der Beschaffung von dieser Substanz. Und die schweren Drogensüchtigen, die sind beschäftigt, wie beschaffe ich Geld? Sie dealen, sie gehen in die Prostitution, sie gehen den Stoff kaufen, sie konsumieren und dann fühlen sie sich für kurze Zeit wohl. Dann wieder nicht mehr, müssen sie wieder Geld beschaffen, etc. etc. Und es ist dann so ein Teufelskreis, der sich in den Schwanz beißt. Und ich habe einige Patientinnen gehabt, die sind in die Prostitution gegangen, um Drogen zu verschaffen, um dann konsumieren zu können. Und sie mussten Drogen konsumieren, dass sie die Prostitution verdreht haben. Also es wäre auch wieder «je bois pour oublier que je bois». Also man kommt in einen ganz engen Teufelskreis rein, wo alles andere nicht mehr funktioniert. Das Suchtverhalten löst natürlich dann im Umfeld Tadel aus. Das heisst, Eltern werden verrückt und denken, du könntest doch das einfach aufhören und schimpfen mit einem. Und als Folge davon trinkt man dann noch ein bisschen, also trinkt noch ein bisschen mehr oder nimmt noch ein bisschen mehr Suchtmittel zu sich. In dem Sinn verdrängt die Beschaffung des Suchtmittels, der Konsum beschafft alle anderen, verdrängt alle anderen Verhaltensweisen. Und das ist dann eine sehr schwierige Angelegenheit. Ein Kind, wenn man, also die meisten werden so in der Pubertät süchtig, ein Kind bekommt normalerweise Lob von seinen Eltern, Unterstützung, Anerkennung von den Eltern. Jetzt, wenn es ein Kind ist, das nicht so gut funktioniert oder nicht genau nach der Norm funktioniert, und ich habe mich sehr viel mit ADHS-Kindern befasst, und die stoßen überall an, machen alles ein bisschen falsch, und dann bekommen sie natürlich sehr viel Tadel. Dann werden sie sehr viel kritisiert. Und wenn man dann mehr als 50% Kritiken bekommt als Lob, dann geht man in eine negative Bilanz hinein. Und dann ist die Gefahr gross, dass man sich dann das Lob, die Anerkennung, noch jemand anders holt, zum Beispiel halt bei einer chemischen Substanz. Dazu hat die chemische Substanz, dann habe ich es noch, also zum Beispiel jetzt Kiffen, hat die Wirkung, dass man dann so ein bisschen lockerer ist. Und ich habe vor Jahren einen Vortrag bei Elbos, das ist Elternvereinigung POS-Kinder, heute müsste man sagen Elternvereinigung von ADHS-Kinder. Und dann haben die Mütter und Väter gesagt, ich bin froh, wenn mein Sohn kifft, denn dann ist er etwas besser zu haben. Was natürlich eine selbstdestruktive Anpassungsmethode ist an der Erwartung von seinem Umfeld. Der Teufelskreis, den sollte man dann durchbrechen. Und ich komme jetzt zur Therapie. Die gängige Therapie der Suchtkranken, die funktioniert häufig über ein medizinisches Modell. Das heisst, also die haben ja eben die Krankheit, die Diagnose. Früher hat man Suchtkranken noch als Laster angeschaut. Und ich weiss noch, ich habe mal einen Artikel geschrieben im Jahresbericht vom AVS und jetzt AGS. Und dann hat das geheißen, Alkoholsucht, glaube ich, Krankheit oder Laster. Und lange Zeit haben wir alle Süchtigen als einfach sich schlecht verhaltende Leute angeschaut. Und mit den Alkoholikern hat niemand etwas zu tun haben, mit den jugendlichen Drogensüchtigen schon eher. Und dann hat man gefunden, die Alkoholiker, die alles nur abgewirtschaftete Gestalter waren, die hat man nicht wollen, mit diesen jugendlichen Drogensüchtigen zusammentun. Und im Aargau waren wir die Ersten, die wir das zusammentun haben. Und ich habe gesagt, eine Frau, die ein Kind sich wünscht, und eine Frau, die zum Abort geht, die geht auch zum gleichen Gynäkologen. Da haben wir nicht zwei verschiedene Ärzte. Aber die jugendlichen Drogensüchtigen, die hat man so aufstilisiert, als wie es halt Jugend war, ja, verständlich nehmen, dass wir die nicht zusammen haben wollen tun. Im Aargau haben wir das aber zusammengetan und das hat bestens funktioniert. Und die Drogenberatungsstelle beratet alles, also alle Sorten von Sucht, ältere, jüngere, Jugendliche. Jetzt das medizinische Modell, das medizinische Behandlungsmodell, ist dann meistens so gewesen, da habe ich ein Symptom, eben die Krankheit, und das muss ich wegbringen. Ich muss das bekämpfen. Also die Ärzte bekämpfen Symptome. Man hat dann in der Regel pädagogische Modelle dafür verwendet. Also ich habe viele Drogenwege, also therapeutische Stationen, habe ich begleitet und zum Teil supervidiert. Das war immer die Haltung, wenn einer Drogen nimmt, dann wird er bestraft. Und wenn er abstinent ist, dann wird er belohnt. Und das ist bestraft worden, ist man, dass man keinen Ausgang gegeben hat. Belohnt worden ist man, indem man Ausgang bekommen hat. Wenn man aber als Schizophrene auf einer Abteilung in Königswald entlassen werden, dann hat man noch eine Droge nehmen, dann ist man rausgerührt worden. Weil man die nicht hat wollen auf der Abteilung. Also das Modell funktioniert aus meiner Sicht nicht so gut. Aber sonst in allen therapeutischen Wegen ist es verwendet worden, weil man einfach immer mit dieser Pädagogik gekommen ist von Bestrafen und Belohnen. Da aber Menschen mit einer Suchtkrankheit ohnehin schon eine schlechte Akzeptanz haben, also ein schlechtes Selbstwertgefühl, sich nicht sehr akzeptiert fühlen, wenn man sie dann noch obendrauf bestraft, fördert man eigentlich nur ihre Suchtkrankheit. Denn sie müssen sich dann wieder belohnen und gut fühlen machen, indem sie wieder konsumieren. Und ich bin 8 Jahre auf die Arbeit gegangen, eine Erziehung. Dort hat mir mal ein Jugendlicher gesagt, wissen Sie, der Alkohol ist meine Mutter. Der Alkohol gibt mir so ein gutes Gefühl, als ob das meine Mutter wäre. Und er hat nicht so eine gute Mutter gehabt. Und so hat er das ein bisschen ersetzt. Also in dem Sinne ist eigentlich Bestrafung und Belohnung wäre aus meiner Sicht nicht die Behandlung, sondern ist eigentlich eher antitherapeutisch. Aber es hat sich trotzdem überall durchgesetzt. Es ist man hat an dieser Tradition festgehalten. Und wir haben dann Sozialpädagogen, Sozialarbeiter in diesen therapeutischen Wegen immer gefragt, ja, was mache ich denn, wenn einer wieder rückfällig ist? Und meine Haltung war immer, den Prozess besprechen, schauen, wegen was ist er rückfällig geworden. Und dann eine bessere Strategie mit dem zusammen erarbeiten, wie er mit seinem Frust umgehen kann. Das ist natürlich langjährige Arbeit. Und da ich hauptsächlich, nein, ich habe nur im ambulanten Sektor geschafft mit den Drogensüchtigen, da hat man nicht bestrafen und belohnen. Also man hat nicht sagen, wenn du getrunken hast, dann behandle ich dich nicht mehr. Man hat sie nicht ausrühren. Man kann sagen, ich rede mit dir nicht, aber es ist die ganze Therapie fertig. Also von dort her hat man im ambulanten Sektor müssen lernen, mit diesen Rückfall umzugehen. Man hat müssen lernen, dass das nicht gegen uns ist, also man es nicht persönlich nehmen. Man hat sie müssen begleiten. Und ich bin dann so weit gekommen, wir wollen ja immer Rückfall verhindern. Und ich bin dann so weit gekommen, ihr müsst nicht Rückfall verhindern. Im Gegenteil, ihr müsst eure Patienten begleiten im Rückfall. Und dann muss man immer herausfinden, was hat ihn frustriert, was hat ihn verletzt, was hat ihn geärgert und warum. Und dann hat er angefangen zu trinken oder einen Schuss sich setzen. Und wie könnte er seinen Frust anders bearbeiten oder anders damit umgehen? Und die meisten Süchtigen sind sehr sensible Leute. Häufig sind sie auch sehr impulsiv. Und Monika Riedinger, die auch mitschafft, da in der Hotta, hat ja ein Buch geschrieben über ADHS und Sucht. Und die Leute haben eine Impulsivität, sind schnell verletzt und die nehmen sich gar nicht Zeit, um herauszufinden, was sie eigentlich verletzt haben. Ich habe einige Alkoholiker begleitet und die sind immer gerade wieder zu dem Glas gegangen, sind Akademiker gewesen, die haben gar nicht gewusst, was eigentlich ihnen abgeht. Und in dem Sinn sage ich, in der Therapie, also meine Therapie ist entwicklungsorientierte Suchttherapie. Und da kommt dann eben der Satz von der Sucht zurück wieder zum Genuss. Sie ist entwicklungsorientiert, das heisst, ich muss die Menschen verlangsamen, dass sie lernen, sich wahrnehmen, dass sie lernen, auf sich Rücksicht nehmen, dass sie lernen, sich formulieren und dass sie nicht gerade vom Frust zur Frustbekämpfung gehen mit dem Suchtmittel. Sei das jetzt Alkohol, sei das Haschisch, sei das Heroin, sei das Kokain, was auch immer. Und das braucht noch relativ viel Arbeit, dass man sie kann verlangsamen kann. Also die Aufgabe ist nicht in eine Sucht abgewöhnen, sondern die Aufgabe ist eigentlich eine bessere Selbstwahrnehmung. Heute redet man ja immer von Achtsamkeit. Also eine bessere Selbstachtsamkeit, dass man merkt, was eigentlich in einem vorgeht. Dass man merkt, da hat mich jetzt meine Frau gekränkt, da hat mich meine Mutter verletzt, da hat mich mein Chef verletzt oder was auch immer. Und erst, wenn sie die Eigensensibilität, die Selbstachtsamkeit langsam erlernen, dann kann man daran arbeiten, dass man das Suchtverhalten wieder verdrängen kann, dass sie auf das verzichten können und dass sie dann andere Möglichkeiten haben, zum Befriedigungsverhalten zu kommen. Die Aufgabe der Therapieperson ist, dass die ein verlässliches Gegenüber ist, eine verlässliche Bezugsperson, die eben all die Rückfall nicht persönlich nimmt und nicht sagt, oh, jetzt bist du schon wieder abgestürzt, oh, bist du schrecklich, machst du nicht endlich mal Fortschritt. Also nicht so reagiert wie die Eltern, sondern sagt, es gehört zum Business, gehört zu dieser Krankheit, gehört zu dieser Problemstellung. Jetzt können wir lernen, herauszufinden, was hat dich verschenkt und was hat der Rückfall ausgelöst. Und die Arbeit ist eigentlich dann immer die gleiche. Man schaut, was hat dich verletzt, was hat der Rückfall ausgelöst, was hättest du anders machen können. Und jetzt, wo du drin bist, wie kommst du wieder daraus raus? Also häufig, wenn sie dann wieder abgestürzt sind, sagen sie, jetzt hat sowieso alles keinen Sinn mehr, jetzt kann ich gleich weiter trinken oder weiter knallen, jetzt bringt nichts mehr was. Und der Fortschritt ist nicht, indem man es nicht mehr macht, sondern der Fortschritt ist, dass man schneller daraus rauskommt oder besser daraus rauskommt. Und das ist dann der Fortschritt, wenn man erkennt, was einen frustriert hat, wenn man nicht ewig lang drin hängen bleibt, sondern wieder rausklettert. Natürlich immer mit der Hilfe des Therapeuten, der wertschätzend ist und nicht verurteilend und nicht moralisierend. Jetzt, vom Verhalten her geht es schlecht, etwas nicht zu machen. Also wenn sie irgendwann einen Regenschirm abstellen und sagen, den darf ich dann nicht vergessen. Das ist eine negative Botschaft. Vergessen Sie ihn sicher. Sie müssen sich sagen, den Regenschirm den nehme ich mit, wenn ich wieder rausgehe. Nicht Suchtmittel konsumieren ist ein negativer Auftrag. Es geht eigentlich gar nicht, verhaltenstechnisch. Und von dort her habe ich immer gesagt, man muss Sachen herausfinden, die sie gerne machen, die sie Freude daran haben. Und da verwende ich dann immer so einen Begriff, den ich aus Amerika habe, von einem Psychologen. Und die unterscheidet zwischen eudaimonic happiness und hedonic happiness. Und eu heisst gute Glücklichkeit, also gut dynamische Glücklichkeit. Und das andere ist hedonistische Glücklichkeit. Und die gute dynamische Glücklichkeit ist, man hat Freude, indem man etwas macht. Und nicht Freude am Resultat und dass einem jemand lobt. Nicht Freude an der Einschaltquote und an den Likes, sondern ich habe Freude an dem, was ich mache. Hingegen die andere, die hedonic happiness, das ist gutes Gefühl, also Befriedigungsverhalten, indem man Lob bekommt von irgendjemandem, indem man viele Likes bekommt auf dem Internet etc. Also fremdbestimmtes Glück. Und das andere ist eigenbestimmtes, also eigenproduziertes Glück. Und interessant, der Körper kann nicht lügen. Der Körper... Gesundheit. Interessanterweise hat man herausgefunden, dass die eudaimonic happiness, dass die sich gut auswirkt auf das Immunsystem. Also die stärkt das Immunsystem, hingegen die hedonistische Glücklichkeit, die stärkt überhaupt nicht. Also der Körper weiss, was gut ist für einen. Und in dem Sinn können wir auf den Körper hören. Und so suche ich mit allen Süchtigen suche ich nach Beschäftigungen, die ihnen Freude geben, Spass geben, Befriedigung geben, ohne dass irgendjemand sie toll findet. Und das ist gar nicht so einfach, denn unsere Welt ist zurzeit so sehr externalisiert. Und man ist nur jemand, wenn man Anerkennung bekommt oder eben so viele Likes auf dem Internet bekommt. In dem Sinn ist meine Begleitung, also Therapie, die Prozessbegleitung besteht darin, die Menschen zu unterstützen, sich selber zu finden, Sachen zu machen, die sie gerne machen, bis zum Punkt, wo sie dann Suchtverhalten natürlicherweise aufgeben können. Ich kämpfe also nicht gegen die Sucht, sondern ich kämpfe für die Entwicklung und die eudaimonic happiness. Es braucht Geduld, aber wenn man lang genug dranbleibt, bekommt man Früchte dafür. Also, so wollte ich ihnen helfen, dass sie von dieser krampfhaften, von dieser Instant, also von dieser Schnellbefriedigung mittels Substanz, übrigens Psychopharmaka gehören auch ein bisschen in die Bereiche rein, also in dem Sinne wollte ich ihnen helfen, dass sie von dieser schnellen Befriedigungsverhaltensmethode von Substanz konsumieren, zu einer langsamen kommen, die dann aber auch besser anhebt. Und die persönlicher ist, und wo sie sich gleichzeitig persönlich entwickeln können. Da gehört natürlich dazu, also alle die Leute, die in der Pubertät süchtig werden, die sind eigentlich nicht recht abgelöst von ihrem Elternhaus. Und eigentlich wollen sie immer noch gerne Akzeptanz bekommen, bekommen das aber nicht. Und je mehr sie sich süchtig verhalten, noch weniger bekommen sie es. Und indem sie dann aber etwas für sich machen, geben sie sich Akzeptanz und Befriedigung selber. Und zu dem ganzen Prozess gehört dazu, dass sie sich auch ablösen von der Anerkennung von ihren Eltern und sich das auf eine Art selber geben. Und im Augenblick, wo man dann Sachen kann machen kann, das kann im Beruf sein, kann im Hobby sein, das kann in der Beziehung sein, das kann in anderen möglichen Sachen sein, im Augenblick, wo man sich andere Genussverhalten, also Befriedigungsverhalten kann organisieren, dann kann man dann auf Zucht verzichten. Also ich muss in dem Sinne nicht kämpfen gegen die Sucht, sondern ich ersetze sie durch normale Befriedigung. Dann muss man dieser Anerkennung auch nicht mehr nachrennen, sondern man muss nicht mehr wetteifern, sondern man holt sie sich selber in der Befriedigung. Eine solche Therapie ist natürlich nachhaltiger, als wenn man versucht, Suchtverhalten auszuradieren. Und viele, ich hatte einige Patienten, die lang, vielleicht ein Jahr, vielleicht 6 Monate, in einer stationären Suchttherapie waren und am ersten Tag gerade wieder rückfällig. Also, es ist gang und gäbe, gehört dazu. Und dann denke ich mir, außer Spesen nichts gewesen. Ich probiere jetzt 2 Fälle zu schildern, um zu zeigen, es gibt natürlich viele, um ein bisschen zu zeigen, dass das gegangen ist. Ich hatte einen Drogensüchtigen, der hat gespritzt, also damals noch Heroin gespritzt, und ist dann zu mir gekommen ins Methadonprogramm. Damals hatte ich noch alle Methadonprogramme im sozialpsychiatrischen Dienst in Königsfelden. Sonst hat niemand gemacht, das hat es noch wenig gegeben. Jetzt wird es ja überall gemacht. Das hat, eigentlich heisst beim Methadonprogramm, man darf nicht reinfixen. Also man darf nicht die Substanz nehmen. Dann ist es mal wieder passiert, dann hat er immer gefragt, tun Sie mich jetzt aus dem Programm entlassen? Und von der Regel her hätte ich das machen müssen. Aber habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, ich entlasse sie nicht. Solange ich sehe, sie arbeiten an sich, da sehe ich einen Trend in Richtung positiv, dann muss ich das nicht entziehen. Also ich habe nicht bestraft, für das, dass er einen Rückfall hatte, sondern ihn weiter begleitet. Dann hat er mich manchmal gefragt. Der hat früher Heroin gehabt, der hat Valeron gehabt, also eben noch ein anderes Schmerzmittel, der hat geraucht und der ist adipös gewesen. Innerhalb von, ich weiß nicht mehr, wie lange es gegangen ist, aber glaube ich 10 Jahre oder so, hat er sich dann vom Methadon entzogen, vom Alkohol entzogen, von den Schmerzmitteln entzogen und hat noch abgenommen. Und hat schlussendlich können entlassen werden aus dem Methadonprogramm. Er hat einen Hund zugetan und er hat mich immer mal besuchen, aber irgendwie hat es nie geklappt. Also wir haben uns nie angetroffen. Aber am Anfang, als er dann gar nicht mehr hatte, hat er gesagt, wenn ich jetzt durch die Welt laufe, dann habe ich so ein viel schöneres Höch als mit irgendeinem Schuss Heroin. Ich spüre alles, ich sehe alles, ich nehme die Leute besser wahr. Also er hat wirklich ein Glücklichkeitsgefühl gehabt. Also er hat zum ersten Mal können, in dem Sinn ohne irgendeine Substanz leben geniessen. Wenn man in seine Kindheit zurückgeschaut hat, hat es nicht so gut gehabt, er war ein Adoptivkind. Dann hat er gesagt, jetzt sage ich etwas Böses, aber es hat er gesagt. Mutter hat gesagt, gescheiter 2 Mal in die Hose geschissen, als dich auf die Welt gestellt. Also sehr, sehr verachtend. Er ist immer noch zu den Eltern gegangen, hat ihnen auch geholfen, die sind älter geworden, hat aber dann einen Hund gehabt, mit dem hat er Freude gehabt. Er ist trotzdem den Eltern loyal geblieben. Aber er hat für sich selber können, das Leben dann geniessen. Also er ist von der Sucht zurück zum ganz normalen Genossen. Noch ein anderes Beispiel. Das ist ein Jugendlicher, der in einer guten Familie aufgewachsen ist. Aber das war so ein Abenteurer gewesen. Und dem war eigentlich langweilig gewesen und ist in eine Schule gegangen, wo man keinen Widerstand geboten hat. Und er hat im Nachhinein gesagt, Steiner Schule, eigentlich hätte ich müssen in eine andere Schule gehen, wo ich mehr hätte kämpfen können. Und die Eltern sind immer so ein bisschen sommerhellstill gewesen, also man hat alles machen lassen. Und er hat dann die Herausforderung gesucht, hat auch Heroin konsumiert. Er hat eine Stelle als Handwerker und ist auch stationär gewesen, ich glaube 2 Mal, ist dann zu mir in Beratung gekommen. Und da habe ich auch nicht an dem rumgemacht, am Suchtverhalten, sondern ich habe gesagt, was will er eigentlich als Beruf machen? Und dann ist herausgekommen, er wollte eigentlich lieber Sozialpädagoge werden. Okay, dann haben wir den Antrag für die IFA gestellt, die haben sogar eingewilligt und er arbeitet jetzt als Sozialpädagoge. Ab und zu hat er wieder einen kleinen Rückfall, aber kein Vergleich mehr mit früher. Wenn ich frage, wie geht es dir, wie geht es Ihnen in der Stelle, er kann es gut mit diesen Jugendlichen, weil er ein ADHS-Kind ist und die gut versteht. Er kann auch eingreifen, wenn das mal sein muss. Und er ist jetzt, glaube ich, im 3. Jahr. Also, beim einen haben wir nicht mehr zurück in den Job, beim anderen habe ich eine andere Berufslaufbahn mit ihm gesucht. Und es ist aber bei beiden darum gegangen, dass sie ihr Leben führen können, ohne Suchtmittel, ohne dass ich gegen die Sucht gekämpft habe. Und das wäre die Idee, von der Sucht zurück zum Genuss. Also, dass man das Leben wieder geniessen kann, auf eine ganz normale Art, dass man sich Zeit kann lassen, zum Geniessen und dann eigentlich auf Suchtmittel kann verzichten. Ich habe noch einen weiteren, das ist ein Akademiker, der hat seit 18, das ist jetzt über 50, hat er, Alkohol hat einfach zu seinem Leben gehört und viel abgestürzt und so weiter. Und bei dem habe ich eigentlich nur daran geschafft, wo ist sein Gefühl, was empfindet er, was verletzt ihn, dort war es mehr in der Partnerschaft gewesen. Und der kann jetzt auch sagen, mir geht es gut, ich brauche den Alkohol nicht und mir geht es so gut wie noch nie. Also es ist immer die gleiche Methode, dass man diesen Leuten eigentlich hilft, zu sich selber zu finden und zu der ganz natürlichen Genussfähigkeit. Denn geniessen können braucht Zeit, geniessen kann man nicht so schnell, das muss langsam entstehen und in dem Sinn muss man sich Zeit nehmen für das. Und vielleicht gebe ich Ihnen das allen mit, dass Sie sich immer wieder Zeit nehmen zum Geniessen und das ist die ohne Hilfsmittel und das ist eigentlich die beste Prophylaxe gegen Suchtverhalten. Das wären so meine Gedanken und jetzt dürften Sie mir noch Fragen stellen. Ja.
Ich habe gerne eine Frage. Und zwar, die Leute, die zu euch kommen oder zu euch kommen, die haben ja Bereitschaft, sie wollen das schaffen, sie wollen sich verändern. Das ist ja so eine Voraussetzung. Fängt jetzt einmal ein Stück.
Nein. Das war auch immer eine Diskussion. Also ich bin ja im sozialpsychiatrischen Dienst. Wir haben da offizielle Aufträge bekommen von der Justiz. Und das war immer eine Diskussion. Man kann Menschen nicht behandeln, wenn er nicht will. Er muss gewillt sein. Und der eine, der ist geschickt worden, der hat nicht wählen.
Ja.
Und viele werden von, also Männer werden von den Frauen geschickt. Die wollen eigentlich auch nicht. Und die sind dann mit trotzige Teenager. Und ich habe dann immer vertreten, also ich habe mit dem Gesetz zusammen geschafft, mit der Juristerei als Rahmenbedingung. Da habe ich gesagt, es ist unsere therapeutische Aufgabe, dass wir es fertig bringen. Auch wenn ein Mensch gegen seinen Willen geschickt wird, dass wir fertig bringen, eine Beziehung herzustellen, fertig bringen, den auf den Weg zu bringen. Und mit der Zeit merkt er, da läuft ja etwas und dann macht er mit. Aber ich hatte ein paar Massnahmen gehabt. Einige. Jugendliche und Ältere.
Also, wenn ich mal zum Anfügen habe, habe ich sie auch wieder Perspektiven geschaffen. Das ist eigentlich etwas Solothurn.
Ja.
Also, als Arbeitsabog. Und
ja.
Das waren dann Taglöhner. Und die sind verschiedene natürlich in meinem Programm drin.
Ja.
Ich habe dann miterlebt, dass die sich schon, also vor allem die schon länger in dem Programm sind, schon sich sehr fest eingerichtet haben. Sie haben sich eigentlich im Grunde noch im Griff gehabt, sie haben funktioniert. Und sie hat nie einen totalen Absturz gehabt. Aber das ist so wie, also dort habe ich das Gefühl, es braucht enorm viel, so, dass die wirklich von dem weg.
Das stimmt. Und es gibt sicher so Süchtige, die nicht mehr daraus rauswählen. Und das merkt man auch. Also der eine, der jetzt Sozialpädagoge wird, der hat auch wieder Absturz gehabt. Und dann habe ich ihn so angeschaut und habe gesagt, gell, eigentlich wollen sie das noch nicht loswerden. Sie finden es immer noch spannend. Ja. Also man merkt an der Haltung an und ich spreche dann auch an. Ich denke, jetzt mit dem Beruf kann er sich natürlich nicht mehr so leisten. Und viele brauchen lang. Und ich habe schon auch solche, die sagen, nein, ich will es nicht. Und dann reite ich auch nicht darauf um. Also man begleitet auch die. Aber ich sage ganz klar, die Voraussetzung, dass man mit jemandem erfolgreich sein kann, muss nicht sein, dass er am Anfang will. Denn ich habe einige Massnahmen gehabt und es ist ein Therapeut seine Aufgabe, dass er dann motiviert.
So kann man sagen, es lohnt sich, weil ich mag mich an jemanden erinnern. Da habe ich wirklich gesehen, ich konnte sehr gut reden mit ihnen. Es war sehr klar, oder ihre Unterhaltung mit sich selber. Aber eben so die Aussage, dann plötzlich kommt, hey, was willst du? Ich bin Alkoholiker und mir geht es gut. Also, dann, schau mal, wie die Leute hier oben anlaufen, die sagen ihren Job nachher und so weiter. Ist das ein Glück? Also, er hat
Klar.
Er hat auch ganz
klar.
Also, ist
ja, es gibt solche, die sich eine Lebensphilosophie daraus machen, genau, die gehe ich dann nicht bekehren. Das hat keinen Sinn. Nein.
Aber es sind so Sachen, die ich
nicht bekomme. Ja, gibt es auch. Aber ja, also Jugendliche machen das auch immer. ihr sagt, nein, ich will das nicht loswerden, das ist kein Problem. Und bei denen bin ich natürlich dann ein bisschen hartnäckiger. Und zeige ein bisschen auf, wie sie eigentlich ihr Leben verschwenden und sagen, ich glaube das nicht, also es gibt eine Auseinandersetzung. Aber ja, solche, die sich schon lange so eingerichtet haben, manchmal geht es nicht. Also ich sage nicht, dass ich alle kann retten oder muss retten. Das ist dann immer eine Herausforderung. Wenn sie einen so provozieren und sagen, mir geht es gut, was willst du? Dann muss man überlegen, was sage ich jetzt? Ich bin sie nicht verrückt oder probieren zu missionieren, darf man ja nicht. Aber die Freiwilligkeit ist nicht unbedingt Voraussetzung. Ja?
Das ist vielleicht eine komische Frage, aber haben Sie Beobachtungen gemacht oder gibt es Forschungen darüber, dass Kinder, die in der oralen Phase primär Störungen erfahren haben, dass sie mehr zu Drogenkonsum neigen?
Ich weiss keine Studie, ich selber habe mich so die Haltung gehabt, das habe ich auch in meinem Buch, wie wir waren wir unsere Kinder von der Drogensucht. Also ich denke, wenn man den Kindern immer den Nuki reinstopft, wenn immer irgendein Problem ist, dann gibt das eine Fixierung auf das Orale. Und wenn ich sehe, wie das Kind weint und die Mutter macht als erstes Nuki rein, dann habe ich eine Reaktion. Dann es gibt ja noch viele andere Methoden, um das Kind zu beruhigen. Vielleicht hat es Zeit, vielleicht hat es Hunger, vielleicht hat es Aufmerksamkeit, vielleicht ist es langweilig und nicht immer nur die orale Befriedigung. Und ich denke, das gibt sicher eine Konditionierung. Das heisst nicht, dass man den Nuki nicht geben darf, aber wenn man als Beruhigung das Mittel für das Kind als Mutter immer nur den Nuki verwendet, gibt das sicher eine Konditionierung.
Und wer denn als Nachfolger fragt, das alles oder nicht Prinzip, das man ja so sehr häufig erfährt, oder bei Süchtigen, entweder oder schwarz oder weiß, wo sehr extrem ist, ist das eine Auswirkung von einer Frustrationstoleranz, die einfach nicht ausgebildet ist?
Ja,
von einer typischen Reaktion von Leuten, die nicht mit der Frustration umgehen.
Ja. Aber dort ist noch etwas Angeborenes. Also die ADHSler haben generell eine starke Impulsivität und eine Schwierigkeit, etwas aufschieben können. Und die brauchen mehr Hilfe, dass sie das lernen.
Zu aushalten.
Ja, dass sie die Frustrationstoleranz verbessern. Ja. Und ich bin auch gefragt worden, in was für Familien kommt Drogensucht vor. Da habe ich immer gesagt, entweder total verwöhnend oder dann sehr restriktiv und bestrafend. Also die beiden gegenseitig. Ja. Und das ist so eine Regel, die man eigentlich überall antrifft. Aber das sind die beiden gegenseitig. Und eigentlich bräuchte es nicht das nur Verwöhnende, denn dann lernen sie gar keine Frustrationstoleranz. Und auch nicht gerade das Bestrafende, sondern etwas flexibler. Ja. Aber zu rigide ist nicht gut. Da hat es einen Drogenberater oder Burkhard. Und er hat gesagt, mir ist lieber, in der Familie haben die Möbelecken ab als die Kinder. Ja. Also, dass die Kinder dürfen auch ein bisschen wild sein und dann geht halt etwas kaputt. Aber dafür bleiben sie gesund. Mhm. Als wenn sie so aufpassen auf das schöne Geschirr und alles immer so. Mal. Weitere Fragen? Könnt vielleicht noch etwas?
Ja? Ich habe eigentlich eine Frage. Ich habe viele Jahre in der Demenz gearbeitet.
Demenz?
Ja.
Okay.
Und mich nicht jetzt wundern, Sie arbeiten auch dann mit Biografie und Sie arbeiten eigentlich mit Ressourcen, wo daraus entstehen.
Ja.
Und, als Grundziel und um daraus wieder Wege zu finden zum befriedigenden Verhalten von der, also dass der selber, derjenige selber spürt, welchen, also dann lebe ich richtig, dass sie wirklich auf Biografie und Ressourcen und der Mensch reden. Das wollte ich wissen.
Und ich habe nicht ganz Frage verstanden.
Ja, es war meine Frage, ob Sie wirklich die Biografiearbeit für Sie sehr wichtig ist.
Ja, sehr. Ich mache immer Biografiearbeit.
Nicht einfach
in
jetzt bleiben, sondern auch zurück in Vergangenheit zurück.
Ich bin familientherapeutisch ausgebildet und ich mache immer Biografiearbeit. Das ist für mich das A und das O. Mhm. Die ganze Entwicklungsgeschichte ist für mich sehr wichtig, dass ich die Person verstehe und dass ich sie auch besser begleiten kann. Denn dann weiss ich, warum sie sich so verhalten. Mhm. Und ich habe ja viel Supervision gemacht für Spitex. Also, und die haben alles alte Leute gehabt. Und dort habe ich die Spitex-Krankenschwester auch immer dazu angeleitet, Biografiearbeit zu machen. Mhm. Und bei der Biografiearbeit und dann mit der direkten Arbeit ist natürlich, wenn man das alles erarbeitet, dann geht es dann auch ums emotionale Verstehen. Und gerade bei den Dementen. Mhm. Und die Süchtigen sind alle auch ja, sensibel, die Dementen auch. Und von dort her muss man authentisch sein. Und ja, man schafft eigentlich sehr stark über Beziehung. Aber Biografiearbeit ist wirklich.
Ja. Sehr stark mit Empathie.
Das ja. Ja, ja, schon. Schon. Ja. Und in der Therapie, also wenn man die aus der Sucht rausführen will, dann geht es ja dann immer um die Auseinandersetzung, ohne dass man sie verurteilt. Also sie holen auf eine Art das nach, was sie in der Pubertät nicht hatten, weil ihr Umfeld nicht stabil genug war. Sie haben sich gar nicht recht auseinandersetzen, sie haben sich gar nicht getraut, denn das Umfeld hat das nicht verbreitet. Und da könnte ich jetzt den Kontakt zur, also Rückblick zur HOTA machen. Die HOTA geht ja heim in die Familie und probiert das Familiensystem zu unterstützen, sodass dann Kinder mehr Freiraum haben, um sich gesund zu entwickeln. Denn wenn das Familiensystem also nicht so gut funktioniert, dann müssen die Kinder die Funktionstüchtigkeit, also die Funktion übernehmen für die geschwächten Eltern und dann sind sie auch wieder gefährdeter. Und indem man früher ins Familiensystem hineingeht und die Erwachsenen unterstützt, im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit sich selber, im Umgang in der Partnerschaft, schaffen präventiv für Kinder.
Also. Ja, meine Frage ist jetzt eigentlich, ich habe heute erlebt bei meiner Tochter. Meine Tochter hat sich aber jetzt zum Beispiel total abgegrenzt. Sie wollte nichts mit uns Eltern zu tun haben. Und dann, das hat die Zusammenarbeit dann massiv erschwert, weil keine Zusammenarbeit dann mit unseren Eltern möglich war. Und das ist auch was, wo ich im PDAG, ich werfe das überhaupt nicht vor. Es ist einfach eine Realität, dass wenn das Kind, auch wenn es 15, 16 ist, kein Gespräch will, dann ist eine Grenze gesetzt. Und das ist dann ganz schwierig.
Ja.
Auch für Hotta und auch für ja. sämtliche psychiatrische Mitarbeiter und
ja, Sozialpädagogen. Also da bringen Sie das Problem auf, Datenschutz,
ja,
Patientenrecht etc. Ich als Familientherapeutin, auch wenn ich Teenager habe, die sagen, nein, ich will nichts mit den Eltern zu tun haben, dann sage ich, ich lasse mich nicht vom Teenager befallen. Ich bin Berufsperson, ich mache nichts hinter dem Rücken, aber ich lasse die Eltern ein, wenn ich das für nötig finde, auch gegen den Willen von einem Teenager. Mache ich. Natürlich nicht gerade in der ersten Stunde und ich probiere das auch zu erarbeiten, aber ich lasse mich nicht vom Teenager diktieren. Und es können auch erwachsene Patienten sein, das ist eher ein Konflikt, und die sagen dann nein, ich will nicht mit den Eltern zu haben. Aber wenn man eine passionierte Systemtherapeutin ist, dann kann man das nicht zulassen. Es gibt Situationen, wo es überhaupt nicht geht, aber in der Regel probiere ich an die Eltern anzukommen. Aber ja, in jedem Fall ist anders. Auf der Aarburg, da haben die Eltern mich nicht wissen von ihrem Sohn. Ich war froh, dass sie ihn ausquartiert haben. Und ich habe alle angerufen und gesagt, ich möchte sie gerne kennenlernen. Das ist dann immer so die Kunst. Ich sage nicht, ich will Familientherapie machen. Das darf ich natürlich nicht. Sobald ich das Wort Therapie verwende, heisst das, ihr seid nicht recht. Also, ihr habt einen Flick gehabt. Und ich sage, ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte ihre Sicht wissen. Also, und auch die Formulierung an. Und ich habe eigentlich alle reingebracht.
Toll. Schön. Ja, weil es ist ein Teil der Geschichte.
Es ist nicht einfach.
Es ist ein Teil der Geschichte.
Ja. Aber wir haben gelernt, als Systemtherapeutin, als Familientherapeut, haben wir gelernt, Familientherapie fängt an beim Telefon, wo man die Eltern kontaktiert. Das klingt dann nicht immer. Aber ja, das ist die Ethik oder das Paradigma oder ja, die Regel. Andere Fragen oder Ergänzungen?
Ich hätte noch eine Frage zum Thema ADHS und Medikation. Also ein Süchtigstand, das ist echt total fatal, wenn man einfach den Kindern und Jugendlichen das Medikament verschafft, sage ich jetzt mal, und sonst aber nichts geht?
Oder? Das finde ich. Ja, also, da sind natürlich längst sind alle Psychiater mit mir einig. Aber ich finde, man sollte nie nach Ritalin gehen oder Konzerte, was man da alles gibt. Man sollte immer mit dem Umfeld arbeiten. Denn sonst tut man nur das Kind zu etwas zwingen, zu einer Anpassung, und das Umfeld lernt nichts.
Und es ist ein Suchmechanismus. Suchmechanismus. Es geht dem schlecht, man nimmt etwas, oder?
Ja, es ist wieder das Gleiche. Ich habe ein Problem, eine Pille, dann ist alles gut.
Und die anderen sind zufrieden mit mir.
Genau.
Ich bin nicht mit mir.
Genau, ja, ja. Und viele sagen ja, ich spüre mich nicht. Und letztens hat mir eine Schulsozialarbeiterin gesagt, es ist wahnsinnig, wie die Kinder dann rumlaufen, so wie Zombies.
Oh mein Gott.
Also, es ist auch nicht bei allen gleich. Aber ich sage, sowohl bei diesen Stimulantien, man sollte immer das Umfeld zusätzlich berücksichtigen. Man sollte nie nur einem Kind das Medikament geben. Aber das Gleiche sage ich bei den Antidepressiva. Man sollte nie nur ein Antidepressivum geben, man sollte immer auch die Person beraten. Und nach Möglichkeit halt dann das Umfeld. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen und in der Interaktion mit seinem Umfeld passieren viele Schwierigkeiten. Und die kann man ändern. Und es ist eigentlich wahnsinnig schade, es ist aber schade, wenn man das nicht nutzt. Wenn man das, wie soll ich sagen, das Beziehungspotenzial, das zwischenmenschliche Potenzial nicht nutzt. Und gerade die Gesunden oder die, die drumherum sind, die quasi kein Problem haben, also keine Diagnose haben, das sind alles Ressourcen und die können eigentlich helfen an der Veränderung. Es wird auch für den Therapeut einfacher, wenn man das Umfeld als Ressource verwendet. Und viel spannender. Und sonst ist immer noch Symptom behandelt und so ein bisschen spannend.
Das heisst, die Schule müsste auch einbezogen werden, wenn zum Beispiel der Druck extrem steigt.
Unbedingt.
Also quasi der Eltern gesagt wird, sie tun ihrem Kind im Weg stehen, wenn sie jetzt das nicht geben wollen. Also,
ich weiss, von Lehrern wird dann anders, von Lehrpersonen wird so argumentiert. Die einen sagen, ich nehme das Kind nicht mehr in die Schule, wenn es nicht Ritalin bekommt. Das geht für mich natürlich gar nicht. Und ja, wenn ich mit einem Kind arbeite in einer Schule, dann nehme ich in der Regel Kontakt zur Schule auf. Und probiere mit Lehrern zusammen zu arbeiten. Und die Lehrer, die dann mit einem zusammen arbeiten, ich habe bei den Schulen sehr gut zusammen arbeiten mit den Lehrern, dann geht das super. Die lernen sich auch Sachen sagen, die machen es dann etwas anders. Und ich habe einmal ein bisschen drei Lehrer gehabt, die immer mit mir zusammen geschafft haben, wenn sie Probleme haben, mir geschickt. Ich habe die Eltern angeschaut, habe mit dem Lehrer geschafft. Und die haben alle gute Wege gemacht. Aber es ist nicht mit allen Lehrern gleich. Man kommt nicht immer gleich gut rein. Aber was wollen wir jetzt machen? Wir wollen auch von der Hotta her, wenn wir auch mit der Schule zusammenarbeiten. Also, dass wir mit den Eltern zusammenarbeiten und dass wir auch mit der Schule zusammenarbeiten. Also, so ein integriertes Präventivprojekt, wo wir mit dem ganzen Umfeld zusammenarbeiten. Und das wäre systemisch arbeiten und dann kann man dem Kind am besten Unterstützung geben. Und es gibt ja das afrikanische Sprichwort, oder vielleicht kommt es auch noch von einem anderen her, um ein Kind aufzuziehen, braucht das ganze Dorf. Wir machen einfach ein neues Dorf drin. Aber wir müssen den Kontakt aufnehmen. Und dann ist es sehr spannend. Also, ja. Hingegen, wenn man nur an dem Kind rummacht, dann wird das völlig verrissen und verdorben. Und ich habe natürlich so die Kinder dann manchmal als Erwachsene. Und dann sagen sie, ich kann immer zum Schulpsychologen gehen. Und dann haben sie mich schon angeschleppt, furchtbar. Ich habe genug, ich wollte nicht mehr. Und dann sagt man sich, ja, was hat denn das überhaupt genützt damals? Und ich denke, wenn man Systeme einbezieht, das entlastet auch das Kind. Ist das ein bisschen viel Mühe?
Ja.
Andere Fragen, ja?
Ich bin noch interessiert, was ist Ihre Meinung zu Alkohol im Alter? Das ist
ja
so
ein Trend. Ja. Ja, also da werde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen milder. Und ich würde wahrscheinlich jemandem in meinem Alter würde ich nicht mehr zum Abstinenzler erziehen, wenn er regelmäßig getrunken hat. Aber klar, Alkohol fördert Demenz. Und wenn er zu viel trinkt, ist er halt einfach immer ja, nicht ganz da, Sturzgefahr und so weiter.
Nein, interessant ist eben, dass ich selber in so einem Umfeld tätig, wo ich vielmals halt mitbekommen, dass Frauen zunehmend Frauen ab 50 in die Risikoklasse hineinfallen.
Stimmt, ja. Ja.
Und ich weiß nicht, wie man das allenfalls könnte oder was beeinflussende Faktoren sind, die man müsste können rechtzeitig vermeiden.
Ja, auch dort würde ich natürlich also wieder schauen, was für anderes Befriedigungsverhalten könnten sie haben. Und dort würde ich ganz sicher Biografiearbeit machen. Was hat sie alles gefrustet und was hat sich alles nicht erfüllt? Und wie könnte man das vielleicht dann noch ein bisschen nachgehen? Also, wenn ich Supervision gemacht habe bei Spitalschwestern, ist es immer um den Frust gegangen, bei diesen alten Leuten. Und da habe ich immer gesagt, Biografiearbeit machen, schauen, wo sind die Weichenstellungen gewesen, wo sind sie frustriert, dass es nicht so gelaufen ist. In die Fantasie gehen, wie hätte es anders laufen können, miteinander auch herumfantasieren, was mir jetzt so alles könnte sein. Also eigentlich die Fantasie anregen und von dort her eine Zufriedenheit hineinholen. Also auch wieder nicht einfach nur das Gläschen Wein oder was dann immer ist, verbieten, die Tabletten sind zu häufig, sondern sie wecken noch zu einer Lebendigkeit. Ich weiss nicht, ob das eine Antwort ist.
Ja, ich selber kann es nicht beeinflussen. Es sind einfach Patienten, die ich so erlebe. Aber ich stelle einfach fest, dass es wirklich so die Alterskategorie Frauen sind.
Ja.
Ich habe einerseits auch selber drin. Auch gewisse Verhalten feststellen. Also ich denke, man hat so gerne ein Glas wie zwei, drei, oder? Wenn ist gefordert, dass es kippt?
Das kann man eigentlich nicht so sagen. Da ist nicht eine feste Grenze. Eben, ich komme auch nicht von dem Quantitativen her, sondern viel in der, wie könnte ich es ersetzen noch mit etwas anderem? Bei den alten Leuten, wenn da so ein Suchtverhalten ist, oft ist auch ein Verlust mit den Angehörigen, mit den Kindern. Die besucht mich nicht oder der kommt nie vorbei, etc. etc. Und dann ist aber häufig auch die alte Person verhält sich von Art und Weise, wo man gar nicht mehr gehen will. Und dass man dort Konfliktbewältigung macht und das auf den Tisch legt. Also, dass ich dann denen hilfe, miteinander umzugehen. Und alle Süchtigen weichen eigentlich den Konflikt immer aus. Eigentlich ist Suchtverhalten auch ein sehr schlechtes Konfliktverhalten. Also, keine gute Konfliktbewältigungsstrategie. Man kann im Alter noch lernen, mit Konflikten umzugehen. Aber man muss im System helfen. Also, man muss den Jungen und den Alten helfen. Und da machen wir dann so Familienkonferenzen und solche Sachen. Also, ich denke, auch dort kann man noch daran arbeiten. Und wenn ich vor langen Jahren habe ich mal einen Vortrag gehalten über Ablösung von erwachsenen Kindern von betagten Eltern. Also man muss dann auch die Jungen darin unterstützen, dass sie nicht nur einfach nachgehen, nicht nur einfach anpassen, dass sie nicht Angst haben vor einem Konflikt mit ihren betagten Eltern, sondern dass sie sich auseinandersetzen. Aber da braucht es eben oft eine Hilfe dabei. Also alleine können sie es nicht. Stimmt? Okay. Ja?
Das ist ein Suchtverhalten, das man nicht kann einfach ersetzen kann. Wir haben ja gerade von Computer, Sex, was immer, oder? Also so Verhaltenssucht. Ich würde die ganze Zeit überlegen, der Ansatz meiner Sicht würde auch funktionieren, aber man kann ja die Idee nicht einfach ersetzen, man muss einen anderen Umgang.
Also mit Computer muss man umgehen, aber man kann Computer
das ist der vom Alltag, oder? Man kann es wie nicht einfach...
Nein, also es gehört zur Arbeit, aber ja, heutzutage gibt es natürlich viele Computersüchtige. Und in dem Sinn, also sie brauchen zu viel Arbeit und sie brauchen sonst, und sie kommen zu Hause, der Computer wird angestellt und sie haben einen Computer. Also ich denke, da muss man schon auch das immer am Computer hängen, verdrängen mit etwas anderem. Und das fällt natürlich auch schon früh an. Also, wenn alle am Tisch sitzen und die Kinder machen das so und die Eltern machen das so, ja, dann ist das so ein festes Muster. Und da kann man die Enthaltung haben. Wenn man zusammen am Tisch sitzt, ist es noch der Weggeleit. Wenn wir zusammen am Abend schwätzen oder Karten spielen, ist nachher nicht dabei. Das sind dann alles, also da muss man Strukturen setzen. Und jede Familie macht das etwas anders. Und da muss man recht stark dagegen vorgehen. Aber klar, ganz weg geht es nicht, aber an den Wein trinken muss ja nicht weggehen, sondern ja. Ich darf ja ab und zu Wein trinken. Ja, Computerschaft ist heutzutage ein Problem.
Und wie kann man das mit den Kindern besprechen? Gibt es da irgendwie?
Wenn sie kleiner sind, also man kann wahrscheinlich nicht unbedingt auf ihre Vernunft pochen, sondern man kann es ihnen erklären, man kann sagen, ich will nicht, dass du nur am Computer bist. Und der Spitzer ist da so ein deutscher Neuropsychiater oder Neuropsychologe. Und der sagt, das macht dich dumm und doof. Und ich habe jetzt einen Artikel von ihm angeschaut. Und dann sagt er,
er tut aber noch recht gut argumentieren. Er sagt, ja, ich will Gamehersteller werden. Das ist
wichtig. Ja, ja, ich weiß.
Wir haben ganz gute Regeln, aber immer wieder fängt das Wandern weg. Ich lese in den Berichten, wie die Games wirklich gemacht sind, dass sie eben süchtig machen.
Ja, ja, alle!
Yes, das
alle sind das so.
Wir wie die, die früher eine Stelle von mir verflucht haben und gesagt haben, das kommt vom Typ.
Genau. Es ist eine Quantitätsfrage. Und wenn man nur immer am Computer sitzt oder am Nattel, dann schlussendlich kann man nur noch die beiden Daumen bewegen. Und im Hirn schrumpfen alle anderen Areale von den Fingern und nur noch der Daumen hat ein grosses Areal. Die sind ja so schnell, ich kann es nicht. Aber ja, und der Spitzer, also jetzt als Argument, der sagt, wenn ein Mensch schon drei Sprachen kann und er lernt eine vierte, und ein anderer Mensch hat nur eine Sprache und er lernt eine dazu. Welcher lernt schneller die neue Sprache? Was sagen Sie?
Der, der vier kann.
Eben, genau. Und dann sagt er, jetzt gehen wir zum Computer. Wenn der Computer 50% von seiner Kapazität ist ausgelagert, ist benutzt, dann, will man noch, dann hat man nur noch 50% übrig. Wenn 90% ausgelastet ist und man will noch etwas drauf tun, nur noch 10%. Also das Hirn ist ein viel leistungsfähiges Organ. Es lernt, es tut ineinander rein. Also es ist viel flexibler als der Computer. Mhm. Und wir müssen das Hirn immer wieder schmackhaft machen. Also interessant machen. Also unser ganz normales Hirn. Und wenn jetzt das Kind noch immer so, dann kann man sagen als Mutter, ich will nicht, dass du nur das lernst. Ich will, dass du dich auch sonst noch entwickelst. Und darum beschränke ich das.
Mhm. Ja, das funktioniert schon recht gut. Aber ich denke trotzdem, es ist ein staures Thema. Es ist so,
ja, ist es
so. Das ist schlecht. Entschuldigung, das haben wir nicht gehabt.
Nein.
Wir sind in den Shooter und dann war es noch langweilig.
Ja. Man kommt sich wahnsinnig altmodisch und altbacken vor. Aber es gibt eben neuropsychologische Untersuchungen und so. Man sagt dann, das Hirn lernt nicht mehr anders zu arbeiten, als nur das Schnelle.
Was ich auch noch versprochen bin, dass ich mit ihm wirklich über Sucht rede, dass ich ihn darauf aufmerksam mache, dass es eine Sucht ist. Also, ist jetzt schon zu dick aufgetragen, oder? Aber es macht ja auch lustig. Und
wie alt ist er?
10.
Nein, würde ich nicht.
Aber gerne, das gibt es ja Tabus.
Nein, da würde ich nicht über Sucht reden. Nein, das ist ein abstrakter Begriff. Das sagt ihm nicht. Sondern wirklich, persönlich, ich will das nicht. Ich will, dass du noch das und das und das lernst. Und das ist eins, das kannst du jetzt.
Jetzt sind sie schon gegeneinander mit dir und sagen, ja, ihr raucht. Dann sprechen sie und diskutieren.
Ja, muss ja nicht jeder Blödsinn nachher machen. Nur weil ich es mache, heisst ja nicht, dass es gut ist. Nein, also ich würde mich eher als Mutter dann einsetzen und sagen, ich will das nicht, ich will, dass du mal anders lernst. Ich weiss noch, wo wir mit unseren Kindern in einem Ferienhaus beim Skifahren gewesen, es hat geschneit und man konnte nicht so viel machen. Da habe ich auch überlegt, was könnte man jetzt machen, außer einfach, weiss nicht, als Computer oder langweilige Zeug. Und dann haben wir Spiele erfunden oder eine Zeitung gemacht. Also irgendetwas miteinander machen. Also etwas, das Kreativität fordert. Und eigentlich all diese Spiele, die töten ja Kreativität. Weil es immer nach einem riesigen Ding abläuft, es ist immer vorhersehbar. Man kann zwar schneller werden, aber es ist einfach immer das Gleiche.
Ja, ja, aber es ist genial, wie es natürlich eben das Belohnungs-, also
ja, ja, es ist schon mal schnell. Ja, ja.
Und
ja.
Ich bin gut, ganz ja, schnell bin ich sehr ja. Gut. In
virtuell das, gut.
Ja, und dann noch mit den Kollegen
ja, ja. Verbunden. Ja, ich weiss. Ja. Es ist schwierig, es ist viel schwierig. Und wenn es dann neue Spiele gibt, zum Teil machen sie es ja so ganz reell. Und es muss Blut fließen und es muss möglichst reell aussehen. Und wenn dann der, wie heißt das auf Microsoft, der Gates, sagt, wow, so ein tolles Bild, dann ist natürlich die Reklame gleich gemacht. Mhm. Wir kämpfen als Eltern und sagen, ich will auch noch das. Das ist mir gleich. Wenn es heisst, und die anderen dürfen, ist mir gleich. Bei mir ist es so. Also da müssen sie sich durchsetzen. Mhm. Und da gibt es halt ein bisschen Kampf. Aber sie sind Mutter, sie sind älter, sie sind stärker. Sie müssen einfach Standhaftigkeit haben. Und ich kann es so.
Das ist so.
Aber es ist schwierig. Die heutigen Eltern haben es nicht mehr so leicht. Ja, da ist noch eine Frage.
Aber wie wäre es das in einem 85-jährigen Mann, also mit Ihnen?
Haben wir Glück gehabt, wenn man keine Therapie macht.
Aber würde sich das jetzt auch noch lohnen, der ist den ganzen Tag am Computer an der Börse. Und wenn es auf den Saus dann ist es ganz im Guten, wenn es aber saust. Dann macht es nichts mehr anders.
Da würde ich schon
auch.
Ja, doch, doch. Da wäre ich noch so ehrgeizig. Also, wenn ich gefragt werde, aber ich habe genügend zu tun. Ja, dass ich schauen, was gäbe es noch anders und was würde mir Freude machen. Und halt schauen, dass ich mit dem Computer konkurrieren kann. Mhm. Mal, finde ich, das ist nicht spät. Never too late. Mhm. Aber es braucht jemanden, der sich einsetzt dafür.
Ja gut,
er
ist aber
körperlich
nicht mehr so fit.
Man kann ja schwätzen miteinander, man kann über das
viel.
Ja, dann würde ich halt mal fragen, was findest du denn? Ja, heute kann man immer über den Trump schwätzen.
Ja,
das ist das Haltungsmodell für die ganze Welt. Was findest du denn und was meinst du und was denkst du, was würdest du raten? Da könnten wir ja wetten. Und ich zahle dir etwas, wenn du recht hast und du mehr. Man könnte ja auch wetten über Menschen. Nicht nur über das Geld.
Ja.
Probieren. Ja? Warten Sie, ich bin schnell da, ist gut.
Wenn Sie so die Diagnose ADHS haben, Hypersensibilität und ja. So macht, wo fangen Sie an?
Wo fange ich an? Mhm. Bei der Person. Also, ich fange nicht an das Symptom an. Und Sie sagen Hypersensibilität, dann probiere ich mit dieser Person zu schauen, wo wird sie überall verletzt? Wie kann sie sich schützen, ohne dass sie einfach nur ein Schneckenloch kriegt? Sondern wie wählt sie die Leute, die ihr gut tun? Und geht dann auf den Weg, wo ihr nicht so gut tun? Und indem sie das lernt, braucht sie die Zucht ein bisschen weniger. ADHS, das bleibt. Die Sensibilität bewirkt oft, dass man sich zurückzieht. Und wenn man zurückzieht, keine Interaktion mehr hat, dann lernt man nicht mehr. Und ich probiere die Leute natürlich immer dazu zu motivieren, dass sie in die Interaktion gehen, aber halt nur mit denen und so viel, wie sie verträgen. Und das sagt man auch wieder, wenn das Hirn sich mit anderen auseinandersetzt und ja, muss reagieren, es wird immer komplexer und immer anpassungsfähiger. Und die sich nur in Schneckhäuse zurückziehen, dann wird das Hirn nicht komplex, nicht anpassungsfähig und sie lernen nicht. Und die drüllen sich dann nur im eigenen Kopf, ihrem Oberstübli, umeinander und bleiben immer am gleichen Ort. Wenn man ein Philosoph ist und dann da so philosophische Theorien studiert oder Mathematik und irgendeine Formel studiert, dann hat man wieder ein Gerüst, aber nicht alle sind so. Und von dort her probieren sie auch wieder langsam in die Welt rauszuführen. Aber ja, schrittweise. Und ich fange nicht beim einen oder beim anderen. Der Mensch ist ja, etwas Integratives. Ja, Gesamtheit. Ja. Aber Medizin teilt immer so auf in Kategorien. Und ich probiere es ganz anzuschauen. Darum sage ich, ich fange bei dieser Person an. Und ich schaue, wo ich sie am besten kann persönlich betutschen kann. Oder connecten. Beziehung herstellen. Mal. Dahinter ist noch ein Platz.
Was geben Sie für Anleitungen für Selbstmotivation? Das kann ja, also Sie müssen ja sehen, dass sich der Mensch irgendwann selber handelt und nicht immer abhängig ist von den Tipps von der Therapeut. Gibt es da irgendeine Methoden, die Sie empfehlen?
Als guter Therapeut gibt man dem Patienten die Möglichkeit, jederzeit aufzuhören. Und also eigentlich ist die Therapie, die ich probiere zu machen, ist immer darauf ausgerichtet, dass der Patient eigenständig wird. Ich will ihn nicht abhängig von mir machen. Aber sie gehen manchmal schon durch eine Abhängigkeitsphase durch. Aber ich probiere nach Möglichkeit, die nicht zu verstärken. Und da kann man, also in der Analyse hat man die Leute 5-mal in der Woche gesehen. Ich sehe sie nur einen Monat oder höchstens als 2 Wochen. Das gibt schon etwas weniger Abhängigkeit. Und ich frage mich immer, wann wollen sie wieder kommen? Aber viele meinen, wenn man in Therapie ist, müssen wir jede Woche kommen. Manchmal sagt sogar die IV, sie müssen jede Woche gehen. Und ich sage, nein, das ist nicht notwendig. Ich denke, eine gut laufende Therapie führt zu dem, dass die Leute unabhängig werden. Aber es gibt schon Leute, die lange Begleitung brauchen. Und wenn jemand nicht mehr kommen will, das ist dann immer schwierig, dass man nicht denkt, der hat mich jetzt nicht mehr gern. Und die spüren ja alles. Und die kommen dann weiter, nur um den Patienten recht zu machen. Und darum frage ich mich, und was denken Sie? Wollen Sie wieder etwas abmachen oder wollen Sie sich einfach melden? Also je nach Situation natürlich. Und oft trifft man es dann, ja, ich habe jetzt gedacht, ich mache es jetzt mal selber. Ja, habe ich auch gedacht, ist gut. Also, dass man immer wieder die Freiheit testet oder auch zur Verfügung stellt. Und das ist dann schön, wenn ich sage, wie wollen Sie es machen? Und ich denke, ja, man könnte es jetzt auch in die Freiheit entlassen. Und der Patient sagt, ja, ich kann es jetzt selber probieren. Und wenn ich dann sage, ja, finde ich toll. Und die haben dann Angst, sie können dann nie mehr kommen. Und dann sage ich immer, die, die schon mal gewesen sind, die dürfen immer wieder kommen. Also, das Türen ist nicht zu. Also, ich bin nicht frustriert, dass sie mich im Stich lassen. Im Gegenteil. Ich habe Freude, wenn sie eigenständig werden. Ja, müssen wir langsam abschliessen. Ja, ist noch irgendeine ganz wichtige Frage? Wenn nicht, dann danke ich Ihnen fürs interessierte Fragen stellen, fürs Mitmachen. Und Sie sind ja eingeladen, noch ein bisschen so frei miteinander zu plaudern. Und Sie können mir auch noch persönliche Fragen stellen. In dem Fall wünsche ich Ihnen.